DW Menschen und Märkte.
DAX tanzt um die 9000 Punkte. Chinesen kämpfen mit Immobilienpreisen. Und ein Exklusivinterview mit dem neuen Maschinenbaupräsidenten erwartet Sie auch in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Zhang Danghong herzlich grüßt. Der deutsche Aktienindex DAX ist in Champagnerlaune. Seit Freitag versucht er immer wieder, die 9000-Punkte-Marke zu überschreiten. In die Euphorie der Anleger mischen sich aber auch kritische Stimmen. Aus Frankfurt berichtet Brigitte Scholtes.
Natürlich ist es nur eine Zahl wie jede andere, aber manche Zahlen haben doch einen besonderen Klang. Die 9 mit den 3 Nullen hintendran fasziniert die Börsianer, auch wenn sie eigentlich nüchterne Zahlenmenschen sind. Die Sektgurken hat Robert Halver, Aktienstratege der Baader Bank, aber doch nicht knallen lassen am vergangenen Freitag.
Ich habe nicht gefeiert, dass der DAX die 9000-Punkte-Marke gerissen hat, aber gefreut habe ich mich schon. Klar, steigende Aktienkurse sind für einen Kapitalmarktanalysten immer was Besonderes, da freut man sich. Aber es war ja folgerichtig, weil wir haben eine Liquiditätshosse in Rheinkultur und es ist klar, die Aktienmärkte müssen steigen.
Deshalb wird es wohl auch weitergehen mit der Hosse, glauben die Börsianer. Denn weil viel Liquidität am Markt ist und die Zinsen niedrig, bleibt den Anlegern nichts anderes übrig, als Aktien zu kaufen, wollen sie noch Renditen erwirtschaften. Das birgt aber zumindest langfristig ein Risiko, warnt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Die Aktienkurse steigen, weil die Kursgewinnverhältnisse steigen, weil also Aktien höher bewertet werden. Klar, man macht es deshalb, weil man sieht, man kann mit sicheren Staatsanleihen kaum noch etwas verdienen und dann gehen eben dann auch die Ertragserwartungen an die Aktie zurück und man ist bereit, mehr zu zahlen für die Aktie. Aber das ist letztendlich Vermögenspreisinflation, die irgendwann auch zu einer Blase werden kann.
So steigen zurzeit die Kurse, auch wenn die Nachrichten gar nicht so positiv sind. Der IFO-Geschäftsklimaindex geht überraschend zurück wie vergangenen Freitag. Kein Problem, das stecken die Anleger locker weg. Die Arbeitsmarktdaten in den USA sind schlechter als erwartet, so wie vergangenen Mittwoch bekannt gegeben. Was soll's, das bedeutet doch nur, dass die lockere Geldpolitik in den USA noch lange erhalten bleibt. Eine Blase sehen die Börsianer also noch nicht und verweisen auch darauf, dass der DAX ein sogenannter Performance-Index ist. Will heißen, im DAX werden auch die Dividenden mit einberechnet. Bei den Unternehmen im DAX wird jedoch der Aktienkurs um die Dividende gekürzt, wenn sie ihre Gewinne ausschütten. Ließe man die Dividenden auch beim DAX außen vor, dann stünde er heute bei etwa 4.760 Punkten. Die 10.000 Punkte nehmen die Anleger aber trotzdem schon ins Visier, sagt Aktienstratege Halver, wenn auch nicht mehr in diesem Jahr.
Mit dieser massiven geldpolitischen Offensive wird ja auch die Konjunktur weltweit angetrieben. Das heißt, wir haben dann im nächsten Jahr die Kraft der zwei Herzen für die Aktienmärkte, gerade für die Exportwerte im DAX. Wir haben eine konjunkturelle Belebung und weiterhin das Füllhorn der Geldpolitik. Dann wird es auch deutlich über 10.000 gehen.
Bedauerlich finden die deutschen Aktienhändler jedoch vor allem, dass es die Ausländer sind, die den DAX auf diese Höhe getrieben haben. Robert Halver.
Es ist sehr, sehr schade, dass er eben von Briten, von Amerikanern, von Arabern, Russen und Chinesen gesteuert ist. Denn unsere Altersvorsorge bekommen wir über das klassische Zinsvermögen nicht mehr hin. Die Inflationsraten sind vielfach höher als die Renditen. Das heißt, wir sollten auf Aktien setzen, am besten mit Ansparplänen, damit wir eben auch von dieser Hosse ein bisschen profitieren können.
Sagt Robert Halver in einem Beitrag von Brigitte Scholtes. Während das lockere Geld hierzulande in den Aktienmarkt gespült wird, landet es in China im Immobilienmarkt. Und die steigenden Immobilienpreise machen der dortigen Mittelschicht zu schaffen. Denn die eigenen vier Wände gelten als enorm wichtig. Junge Männer ohne Eigentumswohnung etwa haben in China Probleme, eine Braut zu finden. Aus Shanghai berichtet Markus Riemele.
In Qingpu, weit im Shanghaier Westen, wachsen die Wohntürme in den diesigen Smoghimmel. 20 Stockwerke sind sie hoch, einer gleich dem anderen, Turm neben Turm. Bis vor kurzem war das hier noch eine grüne Wiese. Als ich vor 3 Jahren zum ersten Mal herkam, war das hier noch sehr schön, erzählt Li Zheng. Er ist Immobilienmakler in Qingpu. Es war grün. Die Häuser hatten nicht mehr als 6 Stockwerke. Das ist selten in Shanghai. Jetzt steht hier alles voller Hochhäuser und die neuen in Bau sind fast alle genauso. Die Immobilienentwickler sind in Qingpu eingefallen. Ganze Batterien von Hochhäusern sind entstanden. Das Grün verschwindet. Dafür verdient der Makler Li Zheng jetzt viel Geld. Die Wohnungen gehen weg wie warme Semmeln. Die Verkäufer heutzutage setzen einen Preis fest, erzählt Li Zheng. Wenn dann aber der Käufer mit der ersten Anzahlung kommt, fangen sie schon wieder an zu zögern und zu bereuen. Sie glauben, dass der Marktpreis noch steigen wird. Also nennen sie einen neuen, höheren Preis. Es ist ein Verkäufermarkt. In einem neuen Wohnturm in Qingpu kostet der Quadratmeter etwa 1.800 Euro. Das ist günstig im Vergleich zum Stadtdurchschnitt von fast 3.000 Euro. Im September lagen die Preise in Chinas Metropolen um mehr als 20% höher als vor einem Jahr. Und das, obwohl im ganzen Land jedes Jahr viele Millionen neue Wohneinheiten auf den Markt kommen. Die Experten streiten sich. Die einen sehen darin eine immer bedrohlichere Immobilienblase. Andere glauben, die vielen Wohnungen werden tatsächlich gebraucht. Wieder andere behaupten, beides stimmt. Es sind 2 Preistreiber, sagt John Saunders von der Immobilienfirma BlackRock gegenüber Bloomberg TV. Es gibt eine gewisse Immobilienspekulation, weil die Leute sonst nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Und dann ist da, zumindest in den großen Metropolen, echter Bedarf. Ich rechne jedenfalls nicht damit, dass der Preisanstieg so schnell aufhört. Chinesen haben kaum Möglichkeiten, ihr Erspartes profitabel anzulegen. Der Staat hält die Bankzinsen künstlich niedrig. Die Landeswährung Yuan ist zudem nicht frei konvertierbar. Die Sparer können also auch nicht im Ausland investieren. Und auch der chinesische Aktienmarkt gibt nichts her. Seit Jahren geht er immer weiter in den Keller. Das Einzige, was bleibt, sind Immobilien. Wer es sich leisten kann, kauft gleich mehrere. Das eigene Apartment steht zudem für Stabilität und Sicherheit, sagt Immobilienexperte John Saunders. Bis vor kurzem war ein staatliches Rentensystem noch kein Thema. Die Menschen in ganz Asien haben in den vergangenen 40 oder 50 Jahren gelernt, dass sie selber für ihr Alter sorgen müssen. Und dazu gehört, eine Wohnung zu besitzen. Als Ergebnis steigen die Preise. Die Regierung hat versucht, den Markt durch Kaufbeschränkungen abzukühlen, doch nur halbherzig und damit ohne Erfolg. Ärmere Stadtbewohner können sich schon lange kein Eigentum mehr leisten und auch die Mittelschicht wird abgehängt. Eltern und Großeltern legen zusammen, damit sich der Enkel eine Wohnung kaufen kann. Die Anzahlung für die Wohnung haben meine Eltern übernommen, erzählt Lü Kang, 31 Jahre alt in Shanghai. Er arbeitet in der Finanzbranche. Ich habe zwar gesagt, dass ich es mir nur leihe, aber ich werde das Geld wohl nie zurückzahlen und sie werden auch nicht danach fragen. Meine Eltern verdienen um die 350 Euro im Monat. Sie haben ein Leben lang hart gespart, um diese 30.000 Euro zusammenzukriegen. Für meine Wohnung haben sie alles weggegeben. Mit gutem Grund, denn ein junger Mann in der Stadt ohne Eigentumswohnung hat schlechte Karten auf dem Heiratsmarkt. Ich dachte immer, ich könnte ein Mädchen finden, das mich für mein Wesen liebt, sagt Tian Xianghua, 33. Er arbeitet als Wirtschaftsjournalist in Shanghai. Aber nach meiner Erfahrung gibt es das kaum. Ich kann mich mit Mädchen anfreunden, aber wenn es dann um Beziehung und Hochzeit geht, dann kommen die Ausreden. Die sagen nicht, es geht nicht, weil du keine Wohnung hast, sondern dann heißt es, ach, wir passen nicht so gut zueinander oder wir haben Probleme. Tian Xianghua hat sich jetzt eine Wohnung gekauft. Er hat geschafft, was kaum noch zu schaffen ist. Er konnte das Geld selbst zusammensparen von seinen 1.200 Euro Monatsgehalt. Seine Wohnung hat 150.000 Euro gekostet. Jetzt zahlt er ab und spart, wo er kann. Keine Hobbys, keine Reisen, keine Restaurants, kaum neue Kleidung. Und? Der Nachteil ist, dass die Wohnung weit weg vom Stadtzentrum ist, wo ich arbeite. Ich brauche 1 Stunde und 20 Minuten pro Weg mit der U-Bahn. Und wenn ich Überstunden mache, muss ich darauf achten, dass ich die letzte Bahn um 22.30 Uhr bekomme. Sonst schaffe ich es nicht mehr bis nach Hause. Wohnungssklaven nennt man Leute wie Tian Xianghua in China. Doch er klagt nicht. Er verabredet sich wieder mit jungen Frauen, erzählt er. In China gibt es ein Sprichwort. Bau ein Nest und locke damit einen Phönix an. Seit ich meine Wohnung habe, ist mein Selbstbewusstsein in Rendezvous sehr viel größer geworden.
Na dann, viel Glück bei der Brautsuche. Maschinenbau gehört zu den Schlüsselindustrien der deutschen Wirtschaft. Auf der heutigen Jahrespressekonferenz des Branchenverbandes VDMA stand vor allem der neue Präsident Reinhold Festke im Fokus. Mein Kollege Rolf Wenkel hat mit ihm gesprochen.
Herr Dr. Festke, können Sie sich unseren Hörern kurz vorstellen?
Ich bin Reinhold Festke, ich komme aus Oelde in Westfalen, bin persönlich haftender Gesellschafter des Maschinenbauunternehmens Haber und Böker. Wir machen Spezialdrahtgewebe und natürlich Maschinen für das Verpacken und Abfüllen und für die Logistik von Schüttgütern wie Zement, wie Chemikalien, wie Lebensmittel, wie auch Flüssigkeiten.
Als junger Mann haben Sie nicht nur Medizin studiert, sondern ein Medizinstudium auch abgeschlossen. Wie kommt so jemand zum Maschinenbau?
Ja, das ist ganz einfach, durch Heirat. Ich bin zum Maschinenbau gekommen, weil ich während meines Medizinstudiums meine Frau, die auch heute noch meine Frau ist, geheiratet habe. Ich war damals begeistert für Medizin, weil ich ein großes Vorbild hatte. Mein Onkel, der in der DDR Mediziner war und bei dem ich auch teilweise arbeiten konnte. Und dann hat mich mein Schwiegervater gefragt, ob ich denn bereit wäre, in seine Fußstapfen zu treten. Da war es für mich eigentlich keine besonders schwere Entscheidung zu sagen, ich gehe in die Verantwortung, um das Familienunternehmen dann auch in die fünfte Generation zu überführen. Und das tue ich jetzt zum 31.12. Insofern habe ich meine Aufgabe erfüllt.
In den 60er Jahren hat Ihr Schwiegervater Sie nach Brasilien und in die USA geschickt. Das heißt, damals gab es auch schon Globalisierung.
Das war schon ein bisschen, war allerdings ein bisschen später. Wir haben 74 in Brasilien gegründet. Das war die 10. Tochtergesellschaft, die erste außerhalb Europas. Da haben wir sehr viel Lehrgeld bezahlen müssen. Und dann hat man mich dahin geschickt, damit ich auch das Land und die Leute und den Markt kennenlerne. Das war eine tolle Zeit, habe ich sehr viel gelernt, obwohl die Situation damals überhaupt nicht einfach war. Seither habe ich auch die Liebe zu Lateinamerika und auch zu Nordamerika, denn anschließend bin ich nach Nordamerika gegangen.
Herr Dr. Festke, Sie sind jetzt 12 Tage im Amt des Präsidenten des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau. Welche Ziele haben Sie sich für Ihre Amtszeit die nächsten 3 Jahre gesetzt?
Wenn man Präsident des Maschinenbaus wird, dann steht man in einer langen Reihe hervorragender Vorgänger. Also zunächst mal bin ich bemüht, die Arbeit meiner Vorgänger und auf deren Schultern stehend diese Arbeit fortzusetzen und auch die Projekte weiterzuführen, die da angefangen worden sind. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass sich im Zyklus und im Verlauf der Zeit die Themenbereiche ändern. Wir haben für meine 3 Jahre, die ich als Präsident da sein werde in Verantwortung, haben wir uns Verschiedenes vorgenommen. Einmal auf dem wirtschaftspolitischen Sektor und insbesondere auch auf dem Bildungssektor. Wir wollen also dafür sorgen, dass wir mehr Freiheiten für unser Tun bekommen, dass wir weniger Staat haben, weniger Regulierungen. Und das Zweite ist, wir wollen im Sinne einer Zukunftssicherung unserer Industrie vermehrt etwas für Ausbildung zu tun, insbesondere für die berufliche Ausbildung.
Bleiben wir bei der Bildung und Ausbildung. Dass Deutschland einen Fachkräftemangel droht, beziehungsweise Deutschland da schon darunter leidet, ist hinlänglich bekannt. Potenzieren sich diese Probleme nicht, wenn man daran denkt, eine Niederlassung oder gar eine Produktion im Ausland aufzubauen oder dort Maschinen als Paket zu verkaufen, weil dort auch die Kräfte fehlen?
Die Situation ist unabhängig vom Export. Natürlich, je mehr ich verkaufe, desto mehr brauche ich Leute, die mit den Maschinen auch umgehen können, die sie auch machen können und produzieren können. Ich sehe das so, dass wir einmal in Deutschland die Alterspyramide im Auge haben, dafür sorgen müssen, dass mehr junge Leute besser ausgebildet werden, dass wir unsere Vorteile der deutschen Neugier weiter pflegen, dass wir also, wie gesagt, auf dieser großen Basis des dualen Systems weitergehen. Es ist das erfolgreichste Ausbildungssystem weltweit. Im Ausland, haben Sie völlig recht, müssen wir dafür sorgen, dass unsere Firmen gute Leute haben und darüber hinaus, das stellt sich jetzt heraus, unsere Kunden auch insbesondere gute Leute bekommen. Wir arbeiten und müssen uns darum kümmern, dass unsere Kunden von uns auch geschult werden, mit unseren Maschinen so umzugehen, dass sie die Produktivität kriegen, die wir ihnen versprochen haben.
Der deutsche Maschinenbau ist ja überwiegend mittelständisch geprägt. Wird das in Zukunft so bleiben oder werden wir verstärkt Kooperationen oder gar Fusionen oder Übernahmen sehen?
Wenn wir von Kooperationen sprechen, dann bin ich der Meinung, das sollten wir befördern. Bei den Übernahmen bin ich ein bisschen kritisch. Ich bin der Meinung, dass wir dafür sorgen sollten, in erster Linie, dass wir dem Mittelstand die Chance lassen. Das tun wir dann, wenn wir dem Mittelstand über weniger Regelungen, weniger Besteuerung auch die Möglichkeit geben, Eigenkapital zu bilden. Das Problem ist nur dann gegeben, wenn ein eigenkapitalschwaches Unternehmen in wirtschaftliche Not kommt, dann ist es bereit zu verkaufen, auch an Ausländer, auch an die Chinesen. Und wenn es gesund und stark ist und wenn es ein Familienunternehmen ist, sehe ich diese Gefahr nicht.
Was erwarten Sie denn von einer künftigen Bundesregierung in Sachen Wirtschaftspolitik?
Ich erwarte von einer künftigen Bundesregierung, dass sie vernünftig mit uns umgeht, dass sie mit Besteuerung ein Wirtschaftshemmnis darstellt und aufbaut. Der Staat hat im Moment die höchsten Steuereinnahmen, die es in der Geschichte Deutschlands gab. Es ist keine Notwendigkeit, diese noch zu erhöhen, denn jede Erhöhung von Steuern bedeutet für den Mittelstand eine Reduktion von Investitionen.
Zudem warnen Sie ja vor massiven Eingriffen in den Arbeitsmarkt und damit meinen Sie nicht nur den Mindestlohn.
Nein, ich meine nicht nur den Mindestlohn, denn der Mindestlohn spielt für den Maschinenbau als Problem keine Rolle. Die überwiegenden Mitarbeiter werden weit höher bezahlt als der Mindestlohn. Also wir liegen im Tariflohn in der untersten Klasse bei 15 Euro noch was. Aber ein Thema ist natürlich die Flexibilisierung und die Flexibilität am Markt, dass wir die Prozesse entsprechend einstellen können. Zum Beispiel haben sich in den letzten 10 Jahren die logistischen Prozesse völlig umgedreht. Das ist etwas, wo Fachleute gefragt sind. Das muss exakt zur gleichen Zeit passieren. Das können wir als Maschinenbauer wesentlich schlechter für uns lösen, als wenn wir einen Logistikfachmann machen. Also müssen wir über Werkverträge diese Möglichkeiten schaffen. Wir müssen auch die Möglichkeit haben, in guten Zeiten schnell reagieren zu können und in schlechten Zeiten dann auch uns von Kostenbelasten absetzen zu können. Das brauchen wir und das hat sich in der letzten Krise auch gezeigt, um in Zukunft auch schneller aus den Krisen zu kommen und unser Geschäft besser machen zu können.
Mit diesem Interview mit dem neuen Maschinenbaupräsidenten endet unser Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Thomas Schmidt in der Technik und Zhang Danghong am Mikrofon verabschieden sich.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.